Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Herzlich willkommen zum News-Update von Energate. Heute ist der 22. November. Wir zeichnen am Freitagvormittag auf und wir sind hier heute in einer neuen Konstellation. So waren wir noch nicht zusammen. Bei mir heute im Podcast sind Stefanie Dirks. Hallo Stefanie.
Guten Morgen.
Und unser Kollege Ron David Heinen. Hallo Ron.
Hallo.
Ron, du bist das erste Mal dabei. Du bist Redakteur in unserem Strom-Team. Und ja, wir machen heute zusammen eine kleine Deutschlandreise. Denn wir waren alle unterwegs in Stuttgart, in Fulda, in Bad Triburg. Und zum Ende wollen wir sogar noch nach Österreich gucken. Da waren wir nicht, aber da gab es auch durchaus nennenswerte Ereignisse im Laufe der Woche. So wollen wir uns durch die zurückliegende Energate-Woche hangeln. Und ohne das politische Berlin kommen wir nicht ganz aus. Deshalb kurzer Einstieg. Was war los? Kaum hatten wir in der letzten Woche den Podcast aufgezeichnet, hat uns ein Statement von Marc Helfrich von der CDU-Bundestagsfraktion erreicht und wir hatten gerade noch über die Wahrscheinlichkeit gesprochen, dass das Kraftwerkssicherheitsgesetz vielleicht noch beschlossen werden kann im Bundestag oder nicht. Und Marc Helfrich, energiepolitischer Fachsprecher der Unionsfraktion, hat da eine deutliche Absage erteilt. Er hat gesagt, das ist de facto ausgeschlossen. Wir waren an den ganzen Beratungen nicht dabei. Wir werden dieses Gesetz nicht durch den Bundestag bringen. Wir wollen, wenn wir denn dann die nächste Bundesregierung stellen, ein eigenes Gesetz auf den Weg bringen. Und ja, das ist natürlich irgendwie erstmal ein Rückschlag für die Branche, die da durchaus enttäuscht ist. Das Bundeswirtschaftsministerium hat sich trotzdem nicht davon abhalten lassen, über das Wochenende einen Entwurf zum Gesetz zu verschicken. Das hatte Philipp Nimmermann, der zuständige Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, im Laufe der Vorwoche im Gespräch mit mir auch schon angekündigt. Also das Bundeswirtschaftsministerium versucht es zwar noch, aber aus dem Bundestag kommen da eher keine guten Signale. Wir hatten vorher schon mal darüber gesprochen, dass auch schon der momentane Bundesfinanzminister Jörg Kukies da auch keine große Hoffnung geäußert hat, dass das Gesetz noch durchgebracht werden kann. Trotzdem hofft die Branche noch. Ron, wir haben beide eine Veranstaltung in Stuttgart verfolgt, das Strommarktforum der vier großen Übertragungsnetzbetreiber in Deutschland. Ich habe es moderiert. Du hast die Veranstaltung als Redakteur begleitet. Ah, da war zu hören, so ganz aufgegeben hat die Branche das Thema noch nicht.
Nee, das auf jeden Fall nicht. Und mir ist da vor allem ein Zitat in Erinnerung geblieben von Oliver Kopp von der MVV Energie. Der sprach davon, dass wir jetzt den Konsens der Vernunftbegabten brauchen, dass sozusagen die Union doch bitte zur Vernunft kommen soll, weil wir dieses Kraftwerkssicherheitsgesetz brauchen oder die Branche dieses Gesetz braucht. Und dieses Statement am Freitag war ja eine klare Absage der Union. Hm. Und für mich wirkte dann diese Veranstaltung am Dienstag auch so ein bisschen resignierend. Du hast es moderiert, wie hast du es wahrgenommen, Chris?
Ja, also ich glaube, die politischen Fakten sind eigentlich momentan klar, gerade wenn man sich ohnehin die politische Gesamtsituation anguckt. Die SPD ist eher mit sich selber beschäftigt. Man merkt auch da verschiedene Ausschläge. So hat zum Beispiel jetzt Bundesbauministerin Geiwitz eigentlich auch gerade angekündigt, dass sie das Gebäudeenergiegesetz komplett überholen und erneuern wollen würde. Man merkt also, wir sind im Wahlkampf. Ihr Ministerium hatte das bisherige Gebäudeenergiegesetz ja eigentlich mit auf den Weg gebracht. Also es ist definitiv Wahlkampfzeit und für vernünftige politische Beschlüsse ist wahrscheinlich nicht mehr so ganz die Zeit.
Ja, wobei man muss ja sagen, es gibt auch gute Gründe gegen dieses Kraftwerkssicherheitsgesetz. Also zum einen ist es ja nicht technologieoffen, also da werden definitiv auch Akteure ausgeklammert und es ist relativ kompliziert, muss man einfach sagen.
Ja, das ist aber auch so ein Stück weit die Sorge der Branche jetzt, wenn es dann zu einer Verzögerung kommt. Und ich glaube, inhaltliche Kritik war durchaus auch zu hören oder ist immer wieder zu hören an dem Gesetz. Trotzdem herrscht eigentlich so ein bisschen die Hoffnung vor, es noch auf den Weg zu bringen, weil wenn wir das Gesetz quasi dann nochmal neu starten müssten, dann beginnt der ganze Prozess nochmal und unter anderem mit europäischer Abstimmung. Also da ist echt die Sorge, dass wir da nicht vielleicht nicht nur über ein Jahr Verzögerung reden, sogar noch mehr.
Genau, also beim Strommarktforum war von mindestens 1,5 Jahren die Rede, die dann nochmal als Verzögerung draufkämen. Und wenn man dann nochmal überlegt, dass die Bundesnetzagentur mindestens 1/2 Jahr braucht, um die Ausschreibung vorzubereiten, dann sind wir schon bei 2 Jahren Verzögerung. Und dann muss man natürlich die Konsequenzen in Betracht ziehen, die das bedeutet. Und das ist dann wahrscheinlich einfach, dass der Kohleausstieg sich verzögern wird. 2030 rückt dann in NRW auf jeden Fall in weiter Ferne, würde ich sagen.
Genau, in Nordrhein-Westfalen hat der RWE mit der Landesregierung vereinbart, 2030 aus der Braunkohleverstromung auszusteigen. Das Datum ist, glaube ich, hinfällig. Mittlerweile wird sogar über das Datum 2038 diskutiert. Aus Union und FDP sind vereinzelt Signale zu hören, dass das nicht gesetzt sein muss, sondern dass die Vorbedingung, dass man 2038 aus der Kohleverstromung aussteigt, ist Versorgungssicherheit. Und klar, dafür braucht es andere Kraftwerke. Und momentan sieht es nicht so aus, als ob die so schnell kommen würden. Das nährt auch noch mal eine Äußerung von Lukas Köhler. Der ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion, eigentlich ein Politiker, der nicht bekannt ist für schrille Töne, aber auch er hat jetzt das Kraftwerkssicherheitsgesetz als energiepolitische Vogelscheuche bezeichnet, hat das auch mit inhaltlicher Kritik verbunden, das muss man auch sagen. Er sagt, naja, da ist irgendwie der Neubau auf grüner Wiese wird gefordert, statt Gaskraftwerke dort zu errichten, wo schon welche stehen. Er hat auch kritisiert, dass der Wasserstoffeinsatz nur begrenzt gefördert wird. Also da sind inhaltliche Themen dahinter. Aber es ist relativ deutlich, dieses Gesetz hat keine große Chance mehr. Vielleicht ein bisschen mehr Hoffnung besteht noch bei der Reform des Energiewirtschaftsgesetzes. Da sind wir dann bei einem anderen Thema, das auch noch hitzig diskutiert wird. Davon hört man zumindest im politischen Raum momentan weniger. Ob das ein gutes Zeichen ist, vermag ich nicht zu beurteilen. Auf jeden Fall gab es dahingehend noch keine Absage. Gleichzeitig aber nicht minder dringende Appelle der Energiewirtschaft, dass die doch bitte auch noch durch den Bundestag gebracht werden sollte, weil es geht vor allem darin, um die Kappung von Solarspitzeneinspeisung, also dann, wenn im Frühling, im Sommer besonders viel Solarenergie eingespeist wird, dann bringt das System mittlerweile an den Rand der Händelbarkeit. Und da besteht eine große Sorge, wenn weitere Solaranlagen kräftig zugebaut werden, dass wir dann ein Problem kriegen.
Ja, also dadurch wird das Gesetz halt vor allen Dingen von den Netzbetreibern gewünscht, also diese Gesetzesnovelle. Es gibt aber natürlich auch wo es Gewinner gibt, gibt es auch in der Regel Verlierer. Es gibt auch Branchenteilnehmer, die sagen, ja, eigentlich so richtig dolle ist die Novelle nicht. Das sind vor allen Dingen Anbieter von, es gibt Anbieter von dynamischen Tarifen, die sagen, ja gut, jetzt wird der Einbau von Smart Mietern auf Kundenwunsch ja noch teurer mit dieser Gesetze. Uns ist eigentlich lieber, das kommt nicht. Also auch das ist nicht ganz unumstritten, wobei also viele Branchenteilnehmer schon sehr darauf hoffen, dass diese Novelle kommt. Aber Friedrich Merz hat ja gesagt, wir sind nicht der Auswechselspieler für die scheidende Regierung. Es kann auch einfach sein, dass die jetzt sagen, nee, wir machen da nicht mit. Wir, wenn wir hoffentlich an die Macht kommen, nehmen wir das Gesetz uns dann nochmal vor. Bundesnetzagenturpräsident Müller hatte auf einer Veranstaltung dazu gesagt, na gut, wir haben das jetzt gut vorbereitet und das kann ja dann auch die neue Regierung im Zweifel im März machen. Wobei, ob die so schnell handlungsfähig ist, ist ja dann auch noch eine andere Frage.
Das ist tatsächlich eben eine gute Frage, weil im März werden wir wahrscheinlich noch keine neue Bundesregierung haben. Wahrscheinlich wird auch die nächste Suche nach einer neuen Bundesregierung nicht ganz unkompliziert. Ron, aber auch das war Thema in Stuttgart bei den Übertragungsnetzbetreibern. Stefan hat es gerade gesagt, ne, die Übertragungsnetzbetreiber oder die Netzbetreiber in Gänze, auch die Verteilnetzbetreiber, gucken da natürlich mit einem anderen Auge drauf als vielleicht der ein oder andere Verbraucher, für den diese Novelle auch höhere Kosten zur Folge hätte. Was sind die Argumente der Netzbetreiber?
Es sind auf jeden Fall die PV-Spitzen, die im Sommer kritisch werden. Sabrina Ried von der Transnet BW hat das in Stuttgart ganz klar gesagt, dass bereits im Frühsommer 2025 das Netz an seine Grenzen kommen könnte und dass man in Süddeutschland dann in eine kritische Situation kommt. Und auch Christopher Koch vom 50 Hertz sagte, dass weitere Verzögerungen fatal seien. Also wir sehen da ein ganz großes Problem aufgrund der PV-Einstrahlung im Sommer.
Um dieses Problem zu handeln, soll ja unter anderem die Direktvermarktung ausgeweitet werden. Und bei negativen Strompreisen soll keine EEG-Vergütung mehr gezahlt werden. Und auch der Smart Meter Rollout soll erweitert werden, Stefanie. Und das ist, glaube ich, dein Thema. Da können wir von Stuttgart Richtung Fulda weiterreisen, denn du warst nämlich auf den Metering Days und dort war die ENWG-Novelle ja sicher auch Thema.
Ja, da war die ENWG-Novelle auch Thema und da hatte Herr Kapferer, das ist der Vorstandsvorsitzende des Übertragungsnetzbetreibers 50 Hertz, gesagt, es drohen temporäre Abschaltungen von Netzsträngen, wenn jetzt nicht mal das Netz digitalisiert würde. Gleichzeitig muss man sagen, wenn man sich anguckt, wie die Netzbetreiber auf der einen Seite handeln und was sie so sagen, dann ist da manchmal so ein gewisser Gegensatz. Also die Bundesnetzagentur hat jetzt ihren Quartalsbericht, ihren ersten veröffentlicht mit Zahlen dazu, wie weit der Smart Meter Rollout gediehen ist. Die Smart Meter, also die intelligenten Messeinrichtungen, brauchen die Netzbetreiber, um gut schalten zu können bei den Verbrauchern, aber auch bei kleinen Erzeugungsanlagen. Und ich habe mir das mal angeguckt, das ist ein bisschen schade, man kann leider nur einen Teil der Netzbetreiber wirklich sehen, wie weit die schon ausgerollt haben, weil 80% haben es geschwärzt. Aber da waren tatsächlich auch Netzbetreiber dabei, die noch kaum Smart Meter ausgerollt haben, sich aber an anderer Stelle beschwert haben, dass sie ja nicht schalten können. Ein bisschen schwierig, würde ich sagen. Insgesamt muss man aber sagen, 9% der Einbaufälle sind eingebaut. Zur Erinnerung, bis Ende 2025 müssen die Netzbetreiber 20% derjenigen, die über 6.000 Kilowattstunden bis 100.000 Kilowattstunden Verbrauch haben, sowie kleine Erzeugungsanlagen anbinden an Smart Meter. Gut, 9% kann man jetzt sagen, das war Stand Mitte des Jahres, ist ungefähr die Hälfte geschafft. Kann man jetzt sagen, ist das Glas halb voll oder halb leer?
Ja, ich bin da eher auf der Seite halb leer, weil es ist eigentlich ganz schön, dass du gerade nochmal die Ziele gesagt hast, die dann irgendwie nächstes Jahr erfüllt werden sollen, weil eigentlich wurde das Smart Meter Rollout ja durch eine europäische Gesetzgebung angestoßen und die hat vorgesehen, 2020 sollen 80% aller Haushalte in der EU mit Smart Metern ausgestattet sein. Viele europäische Länder haben das auch geschafft und wir trotteln da so langsam hinterher. Zahl, die ich zuletzt gehört hatte, war, wenn man jetzt mal insgesamt auf den deutschen Markt guckt, dann haben 2% der Haushalte haben mittlerweile ein intelligentes Messsystem. Also da ist auf jeden Fall noch viel Luft nach oben. Wie war denn so insgesamt die Stimmung bei diesen Metering Days, was ja tatsächlich das Branchentreffen ist für die Smart Meter Branche?
Ja, schon insgesamt sehr positiv, weil da sind natürlich auch viele so Zählerhersteller und Gateway-Hersteller und die kriegen jetzt ihre Geräte verkauft, weil die ja ausgerollt werden müssen. Ich denke auch, dass die Ziele, das ist meine persönliche Einschätzung, dass die Ziele zu schaffen sind von 20%, weil viele der größeren Netzbetreiber haben es wohl auch schon geschafft. Viele der kleineren hinken wohl noch so ein bisschen hinterher, wobei die dann auch oft nicht so die riesen Einbauzahlen haben. Also insgesamt war die Stimmung eigentlich schon ganz gut, würde ich sagen.
Vielen Dank für die Einschätzung deiner Reise nach Fulda und gehen wir mal weiter auf unserer Deutschlandreise und gehen ein bisschen weiter nach Norden, wobei ich zugeben muss, ich weiß eigentlich gar nicht so genau, wohin. Ron, du warst in Bad Driburg, da finden die Windenergietage NRW Jahr für Jahr statt. Ich kann nur erraten, logischerweise, es ist in Nordrhein-Westfalen, aber wo ist Bad Driburg eigentlich?
Genau, wir befinden uns in Ostwestfalen in der Nähe von Paderborn und die Windenergietage passen da auch ganz gut hin, denn der ganze Kreis gehört zu den Kreisen Nordrhein-Westfalens, wo am meisten Windenergieanlagen gebaut werden. Also wenn man von Paderborn aus kommt, ich bin gestern mit dem Auto dorthin gefahren und dann fährt man noch so 30 Kilometer und dann wird man wirklich erschlagen von Windanlagen. Also Friedrich Merz wäre nicht erfreut. Die Freunde des Windausbaus können da vielleicht doch ein Vorbild sehen. Spannend fand ich, dass das Stimmungsbild einerseits so ein bisschen euphorisch war. Es wurden die Ausbauzahlen genannt, vor allem bei den Genehmigungen war 2024 ein Rekordjahr. Also es gab nie so viele Windgenehmigungen wie 2024. Wir reden davon 12.000 MW. Und vor allem für den Landesverband Erneuerbare Energien NRW schön zu vermelden, dass Nordrhein-Westfalen seit 2022 sich zum Windland Deutschlands entwickelt hat. Also die schwarz-grüne Koalition leistet da offenbar sehr gute Arbeit. Sie wurden sehr gelobt, wurden sehr herzlich empfangen. Andererseits warnte der Vorsitzende des LEE, Hans-Josef Vogel, aber auch davor, dass man den Klimaschutz nicht aus den Augen verlieren dürfte. Also vor allem auch wieder mit Hinblick auf die politischen Entwicklungen, nicht nur in Deutschland, sondern der ganzen Welt. Dass der erneuerbaren Ausbau ein Erfolgsmodell sei und dass man daran weiterarbeiten müsse, weil Klimaschutz bedeutet wirtschaftliche Kraft, Autarkie, aber auch einfach die Sicherung von Menschenleben. Also die Flutkatastrophen an der Ahr, die Ereignisse in Valencia und so weiter, all das zeigt ja die Auswirkungen des Klimawandels und darauf hat Vogel nochmal ganz klar hingewiesen.
Ja, ist auch spannend, was du berichtest, denn Nordrhein-Westfalen galt ja jetzt lange Jahre nicht unbedingt als Vorreiter beim Windenergieausbau. Das hat sich deutlich gedreht und gedreht hat sich tatsächlich eben auch die Situation bei den Genehmigungen. Das haben wir in den letzten Monaten ja schon häufiger gehört, dass dieses Osterpaket der Bundesregierung tatsächlich den gewünschten Effekt erzielt hat und jetzt deutlich mehr Genehmigungen kommen. Stefanie hatte vorhin von Stefan Kapferer, dem Chef von 50 Hertz, gesprochen. Der hatte bei uns im Interview mal von einem Genehmigungstsunami gesprochen, den er erwartet. Ich will diesen Begriff Tsunami da jetzt nicht aufgreifen, aber das, was du aus Bad Triburg berichtest, ist, die Branche sagt, ja, das kommt an.
Das kommt auf jeden Fall an. Um das mal irgendwie so ins Verhältnis zu setzen, wir hatten ja bei den Windausschreibungen der Bundesnetzagentur ich glaube, 9-mal in Folge eine Unterzeichnung. Jetzt bei der letzten Ausschreibung war zum ersten Mal dann eine leichte Überzeichnung. Und für die November-Ausschreibung, die Zahlen liegen noch nicht öffentlich vor, aber da wurde gestern so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, haben wir wahrscheinlich eine Überzeichnung von 2000 MW. Das heißt, der Wettbewerb wird größer. Die Nachfrage wird größer. Und da die Genehmigungen ja auch zunehmen und auch fürs nächste Jahr die Genehmigungsanzahl weiterhin so hoch erwartet wird, wird es wahrscheinlich einfach dazu kommen, dass wir jetzt sowas wie ein Windturbo sehen könnten.
War denn auch das Zitat von Friedrich Merz, dass die Windenergie nur eine Übergangstechnologie ist, die dann wieder abgebaut wird, war das auch Thema?
Es wurde nicht direkt angesprochen, aber den einen oder anderen indirekten Seitenhieb konnte man schon vernehmen, ja.
Okay, super. Ja, danke Ron, dass du uns aus Bad Triburg berichtet hast und ich würde mal sagen, zum Schluss kehren wir nochmal die Richtung um und gucken nach Österreich. Du hattest ja gerade ganz, ganz positive Signale zur Windenergie in Nordrhein-Westfalen. Weniger positive Nachrichten gab es tatsächlich aus dem österreichischen Gasmarkt, weil es dort einen Schiedsspruch gab in einem Gerichtsverfahren, der dem österreichischen Gasimporteur OMV ein Geldanspruch, ein Zahlungsanspruch gegenüber dem russischen Gaslieferanten Gazprom Export zugesprochen hat. Und OMV hat sich ja vermutlich auch auf Basis aktienrechtlicher Überlegungen dazu entschlossen, diesen Anspruch auch geltend zu machen. Es geht um 230 Millionen Euro, woraufhin Gazprom Export angekündigt hat, dass das Unternehmen die Lieferung nach Österreich einstellen wird. Und das ist durchaus dramatisch, wenn man auf die Situation im österreichischen Gasmarkt guckt, denn der ist gerade in den Wintermonaten noch sehr, sehr abhängig von russischen Gaslieferungen. Das ist Erdgas, das weiterhin über die Ukraine, Slowakei nach Österreich dann kommt. Und der Gashahn ist offiziell eigentlich abgedreht, aber siehe da, Überraschung, an den Gasflüssen hat sich nichts geändert. Also es kommt weiterhin russisches Gas aus von Gazprom über die Ukraine, über die Slowakei in Österreich an. Man rätselt ein bisschen, die Branche rätselt auch. Es gibt die Vermutung, dass eine italienische Gazprom-Tochter das Gas momentan handelt und es dann über einen slowakischen Partner weiter nach Österreich gebracht wird. Weil, also da geht es natürlich auch um große Mengen und offensichtlich das Interesse, dass Gazprom diese Mengen auch irgendwie weiterhin im Markt platzieren kann. Also es gab keinen Abbruch der Gaslieferung nach Österreich. Weil diese Nachricht kam auch am vergangenen Freitag, am späten Nachmittag und da haben wir auch in der Redaktion die Köpfe zusammengesteckt und haben gesagt, okay, das dürfte durchaus jetzt Auswirkungen haben, das wird spannend zu sehen, aber man muss auch sagen, auch der Gasmarkt war relativ entspannt, weil tatsächlich diese Unsicherheiten im mittelosteuropäischen Raum, was die Gaslieferung angeht, die sind teilweise auch schon eingepreist, weil ohnehin fraglich ist, wie es zum Jahresende mit den Gaslieferungen aus Russland über die Ukraine weitergeht, weil dann der dort geltende Gastransitvertrag ausläuft.
Das ist ja schon sehr bizarr. Hätte Österreich denn noch andere Möglichkeiten, an Gas zu kommen? Wie sieht es da aus?
Ja, die sind dabei. Also die österreichische Umweltministerin Leonore Gewessler arbeitet eigentlich schon länger an einem Gasdiversifizierungsplan. Der größere Koalitionspartner ÖVP ist da aber nicht mitgegangen, weil tatsächlich in der österreichischen Industrie ist die Sorge wirklich groß, was passiert, wenn die Lieferungen aus Russland dann wegbleiben. Dann passiert nämlich vermutlich sowas Ähnliches wie bei uns. Die Gaspreise steigen eben dann doch massiv an. Das belastet die Industrie. Also eine Situation, wie sie in Deutschland ist, will man eigentlich in Österreich gerne abwenden, hat aber da vielleicht auch gar nicht so viel Einfluss, weil wie gesagt, über allem schwebt diese Frage, wie geht es mit dem Gastransit denn dann weiter ab Jahreswechsel? Allerdings, es gibt andere Routen. Also und da kommt eben unter anderem Deutschland mit ins Spiel, mit den deutschen LNG-Terminals. Da sind jetzt die Kapazitäten für den Gastransport direkt von Deutschland nach Österreich begrenzt. Aber gerade dieses Terminal an der Ostsee, dass dann die Verbindungsleitungen, die früher Erdgas aus den Nord Stream Pipelines in den deutschen Markt gebracht haben und die haben auch eine Verbindung dann über Tschechien und dann über Tschechien wiederum nach Österreich, die könnten durchaus genutzt werden. Also man guckt in Österreich nach Deutschland. Wir haben ja hier eine Debatte gehabt, brauchen wir denn überhaupt all diese LNG-Terminals, die in Deutschland geplant sind, da hieß es von der Politik ja immer wieder, wir versorgen uns nicht nur alleine, wir müssen auch auf die osteuropäischen Märkte gucken oder eben auch auf Österreich, das ist jetzt aktuell der Fall. Auch über Italien, über Kroatien könnte sich Österreich versorgen und Österreich ist eben auch schon dabei, nach Aserbaidschan zu gucken und sich künftig verstärkt mit Erdgas aus Aserbaidschan zu versorgen. Ja, auch das ist ein spannendes Thema der zurückliegenden Tage, wie so viele. Es gibt noch viele weitere, es alles nachzulesen, die Details, auch gerade zum Thema Österreich und Gaslieferung, gibt es noch viele weitere Details nachzulesen, entweder auf energet-messenger.de oder bei unseren Kollegen aus Österreich, energet-messenger.at. Ansonsten haben wir ein paar Meldungen auch in den Shownotes verlinkt, da können Sie gerne draufgehen. Ja, Stefanie, Ron, vielen lieben Dank, dass ihr heute dabei wart. Hat Spaß gemacht.
Ja, mir auch.
Ja, vielen Dank. Das war ja mein Debüt. Ja. Von daher, mal gucken, wann wir uns wieder hören.
Jederzeit wieder gerne. Begeben wir uns wieder auf eine kleine Deutschlandreise oder wir gucken auf andere Themen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und wir verbleiben bis zur nächsten Woche. Bis dann. Tschüss.
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 Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.